Doppelsieg für Ferrari in Austin. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Guten Morgen.
Auch nochmal ein Dankeschön an euch. Wir haben die 13.000 Abonnentenmarke geknackt. Freut uns. Wir machen jetzt weiter mit der Rennanalyse. Ja, du hast gestern schon gesagt, Ferrari ist dein Favorit. Wir hatten es auch groß im Thumbnail. Ja, und von 3 auf 4 sind die beiden Ferrari auf 1 und 2 gefahren. Leclerc schnappt sich den Sieg. Ja, macht nochmal so ein bisschen die Tür im WM-Rennen auf, aber gut, der Abstand zu Verstappen ist natürlich noch recht groß. Ja, wie erklärst du dir den Ferrari-Sieg?
Ja, der hat sich im Sprintrennen schon abgezeichnet. Sie sind mit Abstand am besten mit den Reifen klargekommen, konnten ein irres Tempo fahren, ohne dass die Reifen so sehr abgebaut haben. Dadurch waren sie im Rennen praktisch am flexibelsten, was die Strategie betrifft. Sainz ist zum Beispiel sehr früh reingekommen, konnte einen Undercut dadurch gegen Verstappen machen und ist mit den harten Reifen trotzdem mit gutem Tempo zu Ende gefahren. Leclerc war eh in der eigenen Welt. Also es hat sich abgezeichnet, es war die beste Ferrari-Leistung seit Jahren, an die ich mich erinnern kann, die Souveränste. Ja, und sie sind auf jeden Fall ein heißer Kandidat jetzt, wenn das so weitergeht, um den Konstrukteurstitel mitzumischen. Aber du hast es gesagt, der Abstand von Leclerc zu Verstappen ist jetzt bei noch 5 stehen aus dem Rennen ein bisschen zu groß, da muss schon viel passieren. Aber egal, sie sind im Titelkampf drin und darum ging es ja.
Ja, genau, Konstrukteurswertung sind es nur 48 Punkte zu Red Bull. Da ist natürlich dann deutlich mehr noch drin. Zu McLaren,
Ja,
Entschuldigung,
dafür
zu
aber
McLaren.
McLaren, nicht Red Bull.
Genau,
Da
zu
ist dann
McLaren.
McLaren dagegen.
Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, der auf Trustpilot mit hervorragend bewertet wurde. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du online sicher bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du alle Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF im Free-TV verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Darüber hinaus kannst du ein CyberGhost VPN-Abonnement auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen, sodass du die Rennen auch unterwegs genießen kannst. All unsere Zuschauer und Hörer erhalten 83% Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und 4 weitere Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Klicke dafür einfach auf unseren Angebotslink in der Videobeschreibung. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos findest du in der Beschreibung.
Genau, ja, da bleibt's, da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Potenzial noch da. Auf Verstappen, ja, der müsste dreimal eigentlich ausfallen und bei 5 Rennen, ja, ist nicht ganz so realistisch. Ja, die Basis hat Ferrari letztlich am Start gelegt, getreu dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich Ferrari. Da ist Leclerc von 4 auf 1 durchgeschlüpft. Verstappen mit einem harten Bremsmanöver gegen Norris auf der Innenbahn. Hat er ihn da rausgedrückt? Fandest du das fair oder war es noch im Rahmen? Am Start jetzt.
Also beim Start fand ich, Start hat immer eigene Gesetze, fand ich, war das ein normaler Rennvorgang, sag ich mal. Ich glaube, das hätte Norris umgekehrt genauso gemacht. Aber Leclerc hat sich das wahrscheinlich auch vorher gedacht, hat er sogar so angedeutet, genau das wollte ich. Und hat dann den Start oder den Kampf der beiden vorne ausgenutzt und ist dann nach vorne gefahren. Und ja, es war für ihn optimal und dann hat er sein Rennen verwaltet und die beiden hinten mussten gucken, wo sie bleiben.
Also Startsituation für dich so noch im Rahmen, hast du jetzt gesagt.
Okay. Ja, ja.
Okay, alles klar, haben wir das
ja,
auch schon mal.
Vor allem, es hat ja Tradition. Die letzten Rennen in Austin ist eigentlich immer der auf dem zweiten Startplatz stand, als erster aus der Stadtkurve rausgekommen. Wenn du hast halt die Innenbahn da, du kannst weit fahren, das nutzen alle aus. Also ich glaube, die Stewards haben auch eine Ansage gemacht, dass beim Start gelten ein bisschen andere Regeln, weil das Feld auch so eng zusammen ist, da kannst du nicht immer, da bist du nicht immer Herr deines eigenen Schicksals, wenn du auch mal weit fahren musst über die weißen Linien. Also der Start hat eigene Gesetze, aber ab dann ist das wieder was anderes.
Ja. Da ist Verstappen mir auch selber auf der Strecke geblieben. Norris war dann halt außen. Ich würde auch schon mal alleine zum Start gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, da wir gerade das Thema Verstappen gegen Norris haben, nehmen wir ja letztes Renndrittel richtig schön Zweikampf gegeneinander ausgetragen. Das war richtig spannend. Ja, und das gipfelte dann in dieser Situation, dass Norris außen vorbeiziehen wollte, auch schon vorne war. Verstappen bremst sich innen rein. Beide gehen von der Strecke runter. Norris zieht dann letztlich über die Außenbahn endgültig an Verstappen vorbei und bleibt davor. Bekommt am Ende eine 5-Sekunden-Strafe von der FIA aufgebrummt. Aufgrund dessen, das hat die FIA ja danach noch gesagt, dass beim Apex Verstappen vorne war. Und damit war es als seine Kurve deklariert. Und Norris hat ihn dann sozusagen über außen geholt und hat dann diese Strafe bekommen. Wie hast du diese Situation für dich beurteilt?
Ja, wenn man korinthenkackermäßig nach den Regeln geht, dann hat die FIA alles richtig gemacht. Aber sollte man das bei so einem Zweikampf? Ich habe ja eben gesagt, bei dem Start fand ich das okay. Es war ein super Zweikampf. Verstappen hat ihn rausgedrückt. Beide sind, mag sein, dass er beim Apex, also beim Scheitelpunkt kurz vorne war. Aber das ist das Auto, das innen fährt meistens. Norris war halt schneller. Ist jetzt kein Argument für ihn, was die Regel auslegt, aber er war halt deutlich schneller, hat auch die deutlich frischeren Reifen gehabt. Und wenn beide, so würde ich das jetzt mal sehen, beide außen über die weiße Linie fahren, dann sollten die Stewards sagen, naja, wenn das beide machen, dann ist das wieder egal und dann hat keiner einen Vor- oder Nachteil gehabt und ich hätte also die Strafe gegen Norris nicht ausgesprochen. Laut Regel konnten sie es machen, aber ich glaube, sie hätten es auch anders auslegen können. So. Also, das hat für Geschmäckle geführt nach dem Rennen. McLaren ist sauer, Red Bull verteidigt das. Ist ganz normal. Aber es war keine Kollision, was schon mal wichtig ist. Also nochmal, Start war für mich okay, andere Gesetze, aber in dem Fall hätte ich Norris nicht bestraft.
Man hätte ja nämlich auch als Pushing Car of Track nennen können. Also vorm Anbremsen war Norris ja schon vorn. Also es war ja schon grenzwertig.
Naja, laut Regelauslegung von der FIA eben nicht. Weil wenn die sagen, der Verstappen ist vorne, dann muss der andere ja gucken, wo er hinfährt. Dann gehört, wenn die sagen, die Kurve gehört dem, der im Apex vorne ist, dann muss der andere praktisch Kollision und es laut FIA verhindern. Ist natürlich Bullshit in so einer Situation, weil das ist ja wie, hat er wirklich. Sollen wir jetzt die Absatzlinie vom Fußball nehmen, ob er wirklich beim Scheitelpunkt vorne war? Es sollen 2 Minuten anhalten und dann weiterfahren lassen? Also, nee. Ich denke, da waren die Stewards ein bisschen korrekter, als sie sein mussten. Und ich hätte da auch den Fans zuliebe ein Zeichen gesetzt. Naja, wenn beide gegen die Regeln verstoßen, in Anführungszeichen, indem sie über die weiße Linie fahren, dann ist es auch wieder egal. Dann gilt das für, dann sind sie bei Null und der dann als Erster praktisch wieder auf die Strecke zurückkommt, der ist dann halt vorne. Hätte man auch machen können.
Ja, und man muss auch sagen, fast hat man die Kurve auch nur gehört, weil am Apex, weil er halt so spät gebremst hat und die Kurve selber nicht bekommen hat. Wenn er jetzt die Kurve bekommen hat, eine theoretische Frage, wäre dann die Strafe für dich okay gewesen? Also wenn Verstappen drin geblieben wäre und Norris hätte über außen überholt? Dann wäre sowas wie beim
Dann
Start
hätte man
gehabt.
neue. Ja gut, dann Norris war ja sowieso verwarnt schon wegen Drecklimits. Er hätte sich nichts mehr leisten können. In dem Fall haben sie das nicht angewendet, weil es ein harter Zweikampf war, sondern Drecklimits sollen ja eigentlich dann angewendet werden, wenn du nicht im Zweikampf bist und dir einen Vorteil verschaffst, indem du zu weit von der Strecke fährst, um einen größeren Radius zu nehmen, um schneller um so eine Kurve zu fahren. Also beim Zweikampf glaube ich, gucken Sie da schon eher hin wie beim Start, dass da kein Tricklimit ist, sonst können Sie es irgendwann das ganze Feld mal disqualifizieren oder verwarnen oder bestrafen. Nochmal, ich finde, die Stewards sollten ein bisschen mehr mit Augenmaß da rangehen und vor allen Dingen nicht das Gefühl erwecken. Man kann das Regelwerk hat, ich glaube, 100.000 Seiten, ist übertrieben. Da kann man jeden Vorgang so oder so irgendwie definieren und auslegen. Und das ist viel zu kompliziert. Also der gesunde Menschenverstand sollte da einfach mal situationsspezifisch die größte Rolle spielen. Was ist da passiert? Wer hat wirklich gegen eine Regel verstoßen, wenn es beide waren? Will man dann beiden eine 5-Sekunden-Strafe geben? Von mir aus, aber dann sollten sie die Reihenfolge so lassen, wie sie nach dem Zweikampf dann war. Also ich hätte Norris nicht bestraft. Fertig.
Ja, jeden Fall ein bisschen überreguliertes Rennen gestern. Und generell, ja, Mick Schumacher, sag ich schon, Ralf Schumacher hat ja gestern auch nochmal das Thema bei Sky aufgemacht, im Gespräch mit Helmut Marko. Das wollte ich dir nämlich auch noch fragen. Mit Kiesbettstreifen oder generell Kiesbetten lässt sich sowas ja auch mal ganz schnell verhindern. Ich glaube, dann werden solche Sachen teilweise auch ganz anders entschieden worden. Ja, wieso, oder meinst du, das ist was für die Zukunft? Muss da was gemacht werden? Auf allen Strecken, dass man diese Auslaufzonen einfach nicht hat?
Na gut, der Red Bull Ring wurde als Beispiel genannt, wo es viele Kiesbetten gibt. Und klar, wenn du brauchst keine Drecklimitstrafen mehr, wenn ein Fahrer die Kurve zu weit außen nimmt und er landet dann im Kiesbett. Ich meine, das ist die Strafe dann von. Die Strecke hat ihn dann bestraft. Das ist eigentlich so, wie es früher auch war. In Monaco brauchst du auch keine Drecklimits. Warum? Weil das Drecklimit ist in die Leitplanken. Das ist die natürlichste Regelung von allem. Naja, jedenfalls, wenn es ist wieder typisch, wenn Menschen irgendwie was entscheiden müssen und nicht die Natur, wenn ich jetzt mal die Leitplanken als Natur sehe, dann gibt es eher Chaos als sonst was.
Ja, früher waren es Bäume oder Stroh. Na gut,
Nee,
Strohballen
so
waren
will
ja
ich
auch.
das jetzt nicht sagen.
Ja.
Aber die Kiesbetten sind ein gutes Beispiel. Wenn eine Strecke eine Beschaffenheit hat, dass die Strecke dazu führt, dass ein Fahrer deshalb nicht eine Kurve zu weit nimmt, weil er dann im Kiesbett steht oder viel Zeit verliert, dann hat sich das von selbst erledigt. Dann machen die das nur, wenn die Reifen nachlassen, also nicht mit Absicht oder riskieren auch nicht mehr, die riskieren dann auch weniger, weil sie viel mehr zu verlieren haben.
Auf jeden Fall muss da was getan werden, dann haben wir auch diese ganze Regelauslegungsproblematik gar nicht mehr. Ja, Ferrari mit dem Doppelsieg wird, sagen wir mal, jetzt einen Schlussstrich daran. Und Mercedes hat ein Debakel erlebt am Sonntag. Lewis Hamilton in der zweiten Runde ausgeschieden und Bernd Mailänder hatte mal wieder einen Einsatz, das erste Mal seit dem Kanada Grand Prix. Ja, der Abflug sah ungewöhnlich aus. Was ist da genau passiert?
Also erstmal war es an der gleichen Stelle, wie Russell das Auto verloren hat im Qualifying. Und es sah auch ähnlich aus. Das Auto ist ausgebrochen. Der Fahrer, in dem Fall Hamilton, steuert wild dagegen und es geht dann in die Gegenrichtung. Russell ist halt eingeschlagen in der Mauer. Hamilton ist im Kiesbett gelandet. Es sah ähnlich aus. Sie sagen, bei Hamilton war 40 km/h Rückenwind. Aber das weiß so ein erfahrener Fahrer. Also es war sehr ungewöhnlich. Mercedes verteidigt Hamilton auch, dass es eigentlich im Champion nicht passiert, wenn nicht am Auto irgendwas ist. Also die werden das jetzt untersuchen, ob das Auto plötzlich Abtrieb verloren hat, aus welchen Gründen auch immer, weil es uneben war, weil der Rückenwind irgendwas in der Aerodynamik verursacht hat, wo der Fahrer keinen Einfluss hat. Also das wird jetzt untersucht. Klar kann Fahrer auch mal einen Fehler machen, aber in der zweiten Runde, also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, für Mercedes war ein Riesendebakel, weil die sahen mit als Top-Favoriten aus, noch nach dem ersten Training oder sogar auch nach dem Sprint-Qualifying, weil Hamilton da ja auf Pole hätte fahren können und auch Russell jetzt nicht so langsam unterwegs war. Dann im Rennen sind sie abgestürzt mit den Reifen im Sprintrennen. Dann hatte Russell den Unfall. Hamilton hat sich noch nicht mehr für Q2 qualifiziert, war 19. im Training bei der normalen Startaufstellung. Russell war zwar Sechster, musste aber hinten starten, weil er den Unfall hatte, das Auto nicht mehr rechtzeitig repariert werden konnte. Er deshalb gegen die paar Vermehrigen verstoßen musste und deshalb aus der Boxengasse startete. Also das war schon erstmal eins der schlechtesten, vom Ergebnis her, schlechtesten Wochenende seit ganz, ganz langem bei Mercedes. Das einzig Positive ist, dass wenn man den Speed von Russell im Rennen gesehen hat, dann war der auf Ferrari-Niveau, also auf Top-3-Niveau. Das Einzige, was Mercedes jetzt positiv da mitnehmen kann, dass der reine Rennspeed dann plötzlich wieder da war.
Ja, und den kann man dann direkt mal nächste Woche nach Mexiko mitnehmen. Da geht es dann auf jeden Fall weiter. Natürlich wieder eine ganz andere Strecke in der Höhe. Das wird dann auch für die Motoren ganz interessant. Den Ausblick machen wir aber erst ein bisschen später. Wir gucken erstmal noch, was unser deutscher Pilot gemacht hat. Der ist nämlich Achter geworden, Nico Hülkenberg, 4 Punkte mitgenommen. Eigentlich ja sogar 5, wenn man noch den Punkt vom Sprint mitnehmen will. Ja, von Startplatz 12 vorgearbeitet, beziehungsweise 11. Russell ist ja dann auch noch aus der Box gestartet. Wie ordnest du sein Rennen ein?
Die einzige, wenn überhaupt, Schwäche hat er im Qualifying. Und das war er selbst schuld, das sagte er auch, weil er sich zweimal in der entscheidenden Runde in Kurve 1 vertan hat, verbremst hat und da viel Zeit verloren hat, weil er einfach die Kurve nicht richtig gekriegt hat. Ansonsten war das super Wochenende mit den neuen Updates von Anfang an. Im Sprintrennen hat er Punkte genommen, im Sprint-Qualifying war er schon Top 10, das hätte er auch jetzt ohne seine Fehler locker geschafft, in der Startauf in die und in die ersten 10 in die Startaufstellung fürs Rennen zu kommen. Also hat das Rennen praktisch das wiedergespiegelt, was das ganze Wochenende gezeigt hat, dass es unglaublich konkurrenzfähig war, Nico Hülkenberg auf dieser Strecke. Alles richtig gemacht.
Ja, da kann
Also,
man.
wie gesagt, der Ausraster war eigentlich nach unten, war nur das Qualifying, ansonsten war der auf sehr, sehr hohem Level für Haas-Verhältnisse.
Ja, und ist in der Fahrerwertung weiterhin auf Platz 10 unterwegs. Starkes Ergebnis im Haas. Ja, und in der Konstrukteurswertung sieht es für den US-Rennstall auch richtig gut aus. Da haben wir nämlich Haas auf der 6 vor den Racing Bulls. Also, das ist auch noch eine spannende Situation da, ne? Im hinteren Mittelfeld. Racing Bulls 2 Punkte weniger. Also die beiden werden den 6. Platz unter sich ausmachen. Williams und Alpine kämpfen um Platz 8. Also das können wir dann auch mal jetzt beobachten, was in den letzten 5 Rennen passiert. Gibt dann auch doch noch einige Punkte zu holen. Apropos, es gibt einige Punkte zu holen. Verstappen hat jetzt 57 Punkte Vorsprung auf Norris. Ist der Fisch für dich geputzt, wie es Ralf Schumacher so schön gesagt?
Ja, ich meine, es fällt ja auch keiner mehr aus von den Spitzenautos, wenn nicht einer gerade Probleme hat und im Kiesbett steht wie Lewis Hamilton. Also technische Defekte werden immer seltener. Nur Fahrfehler dramatische können noch eine Wende bringen, dass Max Verstappen wirklich mal 0 Punkte macht und dann Norris mit einem Schlag 25 oder 26 aufholt oder in einem Sprintrennen, wo es nochmal 8 mal mehr gibt, plötzlich 34 Punkte aufholt, weil Verstappen zweimal einen Nuller macht. Aber ansonsten, wenn man Austin als Trend nehmen kann für den Rest der Saison, Trend in dem Sinne, dass die Spitzenautos auch fehlerlos, außer den kleinen Reibereien, immer so in Top 5, Top 6 fahren und Verstappen eigentlich immer auf Podiumskurs ist, dann wird es mathematisch natürlich schwierig, den vor ihn noch einzuholen. Vor allen Dingen Ferrari, wenn Ferrari weiterhin so stark ist. Ich glaube, es ist streckenspezifisch ein bisschen bedingt. Dann nehmen sie auch Norris Punkte weg. Der muss ja eigentlich die maximale Punktzahl sowieso mitnehmen, um seinen Vorsprung zu verkleinern. Also es wird schon sehr schwierig. Ohne Glück schafft er das nicht.
Und Leclerc
Oder
dementsprechend.
Fest des anderen, sagen wir mal so.
Und Leclerc siehst du komplett raus, nehme ich mal an, oder? Also.
Nee, komplett nicht, aber ich meine, was passiert, wenn Norris und Verstappen zweimal hintereinander wirklich zusammen abfliegen, wie es in Österreich schon fast der Fall war? Da konnte halt Verstappen weiterfahren, Norris war dann draußen, mehr oder weniger. Wenn das passiert und Leclerc zweimal gewinnt, ja, dann wird es nochmal spannend, aber damit rechne ich jetzt erstmal nicht.
Ja, und so hart wie Verstappen mal reinbremst aktuell, ist das auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es da nochmal kracht zwischen den beiden. Ja.
Der bremst genauso hart rein wie alle anderen auch. Was Sainz zum Beispiel mit Leclerc im Sprintrennen gemacht hat, da kann man, das war jetzt auch nicht gerade, dass er ihn vorbeigewunken hat. Also wir wollen ja alle harte Rennen sehen und harte Manöver, die an der Grenze sind, aber nicht drüber. Aber nochmal, in dem Moment, wo du Asphalt hast statt Kiesbett neben den Kurven, dann verteidigt einer halt noch härter auch und ein anderer wird noch aggressiver überholen, weil das Maximale, was passieren kann, dass er halt ein bisschen mal von der Strecke kommt und auf dem Asphalt neben der Strecke dann entweder den anderen ausbeschleunigt oder dann wieder hinten dran sich einordnet und das nächste Mal den Versuch macht. Da ist einfach das Risiko, dass man ausfällt, viel geringer. Und das hat halt mit den Strecken zu tun.
Ja. Auf Platz 9 heute, Liam Lawson, hat einen guten Einstand gegeben, oder?
Ja, super. Also ich meine, es geht ja bei es ist ja kein großes Geheimnis mehr, dass es auch um den Perez-Platz geht für nächstes Jahr, dass es praktisch einen Dreikampf gibt. Einmal einen Zweikampf im Racing Bull Team zwischen Tsunoda und Lawson die letzten 6 Rennen oder jetzt die letzten 5 nach Austin. Und dann entschieden wird, ob Perez gut genug ist, auch nächstes Jahr sich den Platz neben Verstappen verdient zu haben oder ob man dem Sieger, ich nenne das mal Junior-Duells, doch eher zutraut, die Chance zu geben. Ja, und wenn das gestern jetzt, wenn es nur auf das Rennen in Austin ankommen würde, dass man entscheidet, dann wäre Lawson ganz klar vorne, was der da abgeliefert hat, war Wahnsinn. Er wusste von vornherein, dass er eine Motorenstrafe kriegt, also von hinten losfährt. Er hat schon seinen Speed gezeigt, indem er sogar Dritter, oder ich glaube Dritter war er beim Q1, wo er plötzlich eine richtig gute Runde hingezaubert hat. Er hat auch Charakter gezeigt und Nervenstärke, denn sich mit Alonso anzulegen, auch verbal, das zeigt davon, dass man zumindest keine kleinen Anführungszeichen Eier hat, sondern auch die mentale Stärke, sich durchzusetzen oder sich nichts gefallen zu lassen, wenn es darauf ankommt. Also Lawson hat eine Menge für sich getan jetzt an dem Austin-Wochenende. Im Moment ist er vorne in diesem Kampf um Perez Cockpit, eindeutig. Aber es gibt halt noch 5 Rennen und dann wird zusammengezählt.
Tsunoda hat auch Nerven gezeigt. Er hat auch erstmal gefragt, wie konnte das jetzt sein, als Lawson dann vor ihm rauskam nach seinem Boxenstopp. Der ist ja die gespiegelte Variante, die Strategie gefahren mit Hard auf Medium. Ja, und kurzerhand später hat Tsunoda sich auch gedreht. Also der hat jetzt dann auch ein bisschen Nerven gezeigt, oder?
Ja, es haben sich viele schon mal gedreht, aber nochmal. Tsunoda weiß genau, um was es jetzt geht. Und ja, Lawson hat den gefestigten, auch konstanteren und auch schnelleren Eindruck gemacht. Und jetzt muss Tsunoda sich schütteln, Perez übrigens auch, was aber in seiner Situation viel schwieriger ist. Und das Ganze umdrehen. Also Tsunoda den Vorsprung, den Lawson jetzt gefühlt hat, wieder umzudrehen. Das muss er jetzt machen. Ob er das schafft, ich weiß nicht. Also ich war so ein bisschen offen, aber was Lawson jetzt gezeigt hat, das hat mich schon überzeugt. Es gibt keinen Grund, warum er jetzt nachlassen müsste, weil das ist ja auch eine Charakterfrage und mentale Einstellung und da scheint der Junge sehr gefestigt zu sein.
Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie sich das fortsetzt. Wäre für die Racing Bulls noch nicht schlecht im Kampf gegen Haas und Konstrukteurs wäre im Rang 6.
Ja, und vor allen Dingen, er hat auch, was ich jetzt erfahren habe, er hat ja einen Reifentest mit dem Red Bull gehabt. Das muss vor Austin irgendwann, also mit dem aktuellen, du kannst ja für Pirelli mit dem aktuellen Auto Reifen für nächstes Jahr testen. Und anscheinend, so ist durchgesickert, sagt er, dass der Red Bull das Auto war das komplizierteste und am schwierigsten zu fahrende Auto, war, das er je hatte in der Formel 1. Das spricht wiederum dafür, dass Verstappen halt, dass das ein Verstappen-Auto ist, dass der mit so einem komplizierten Ding klarkommt. Lawson das sofort analysiert und sagt, wow, das ist aber schwierig. Und das zeigt auch, dass vielleicht deshalb Perez überfordert ist. So eine Situation hatten wir schon mal. In den Benetton-Jahren von Michael Schumacher, dass Benetton ein Auto hatte, das ganz auf den Fahrstil von Michael Schumacher zugeschnitten war und die Teamkollegen damit einfach nicht so klar kamen.
Ja.
Also das scheint ein Auto, das sehr giftig ist am Limit. Und wenn du da wirklich ans Limit gehst, ist die Gefahr da, dass das Auto dann sich wegdreht oder so. Und Perez hat ja auch manchmal den Eindruck, bei Perez hat man ja manchmal auch den Eindruck, dass das Auto mit ihm fährt und er nicht mit dem Auto. Also das könnte Erklärung sein, was Lawson da erzählt hat nach dem Reifentest.
Interessanter Einblick und bestätigt sich auch mit Aussagen von Albon früher, dass er da genau diese Probleme hatte und dieses Verstappen-Auto einfach wirklich sehr speziell ist, ein Instrument, was nicht viele beherrschen. Ja, und Ralf, es geht dann kommende Woche weiter, hoffentlich mit Nico Hülkenberg, der ist ja ein bisschen angeschlagen, hat gesagt, fühlte sich nicht bei 100% fit. Da gibt es erstmal eine Runde Kamillentee, hoffentlich bis zum Rennen in Mexiko. Was können wir da erwarten?
Hat der Typ in Hülkenberg, also wenn er jetzt nicht dramatisch was hat, dann wird er schon in Mexiko auftreten. Ich meine, Mexiko ist speziell mit der Höhe, 800 Meter liegt der Kurs hoch. Da schnaufst du ja schon, wenn du 3 Stufen auf der Treppe zu gehen hast, mehr als sonst. Die Motoren haben weniger Leistung, weil sie ja weniger Sauerstoff haben. Die Aerodynamik ist anders. Sie müssen mit maximalem Abtrieb alle fahren, damit überhaupt ein bisschen Luftwiderstand produziert werden kann. Ich sag's mal so. Und dass Mexiko jetzt ein Land ist, wo man gerne Montezumas Rache spüren lässt, also da gibt es ja oft so Durchfallprobleme. Und wenn Hülkenberg jetzt schon nicht fit ist, ist Mexiko natürlich nicht das beste Land, um sich zu erholen. Aber ich denke, dass nicht wohlfühlen, da müsste man jetzt wissen, was heißt nicht wohlfühlen. Er hat ja Zeit bis Donnerstag oder bis Freitag muss er, am Freitag muss er jetzt erstmal wieder fahren, hat er ja Zeit, sich so ein bisschen wieder zu erholen. Also ich denke, das wird schon.
Ja, notfalls mal so
Irgendwas
PK-Tag
ist da zu
auszusetzen.
erwarten,
Ja.
das weiß ich nicht. Er selbst sagt, er kann sich schon vorstellen, dass Mexiko auch eine Strecke ist, die dem Haas liegt. Und dass sowieso alle Strecken, die jetzt kommen, nicht so schlicht sein könnten. Also man könnte so ungefähr das gleiche erwarten wie in Austin. Vielleicht nicht ganz so viel, aber top. Ich denke Top 10 in Q3 und Punkte sind nicht unmöglich.
Ja, wird auch interessant sein, das zu beobachten. Und an der Spitze.
Ja, ich glaube, die sind so eng zusammen, dass schon jeder die richtige Balance und Fahrzeugabstimmung finden muss, um nicht 2, 3 Plätze zu verlieren. Das gilt auch für Verstappen, das gilt für Norris, das gilt für Ferrari und vor allen Dingen für Mercedes, die ein bisschen immer noch das größte Fragezeichen in dem Paket haben. Wenn es funktioniert, können die ein Rennen gewinnen. Aber bis es funktioniert, müssen sie wahrscheinlich mehr tun als alle anderen. Ja, Mexiko, schwierig zu sagen, aber ich glaube, es ist eher eine McLaren-Strecke. Ferrari sagt, die werden da auch nicht schlecht. Die haben eher Bedenken bei Abu Dhabi am Ende, bei Sokosen. Aber es wird eng werden. Ich denke erstmal, es hat McLaren auf Papier einen Vorteil, aber das kann nach dem Training am Freitag schon wieder ganz anders sein. Wie gesagt, man muss in Mexiko auch das richtige Fenster für die Reifen finden, für die Abstimmung. Das ist alles nicht so einfach. Schwierig, Prognosen jetzt abzugeben. Dass die 4 Top-Teams da vorne sind, glaube ich schon, aber wer weiß. Alpine ist immer gut, wenn es richtig lange Karren gibt. Gasly war ja jetzt in Austin plötzlich auch im Qualifying Sechster. Das konnte er zwar im Rennen nicht ganz halten und umsetzen, aber immerhin. Es war so ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht Alpine in Mexiko auch plötzlich wieder gut. Weil der Motor, vielleicht, weil alle so viel Leistung verlieren am Motor, dass der Renault plötzlich mit weniger Abtrieb oder mit dem Höhenunterschied am besten klarkommt. Sowas gab es früher auch schon mal. Also wer weiß, vielleicht Alpine plötzlich schon wieder mit vorne dabei. Wir lassen uns überraschen.
Ja, mit diesem Eindruck gehen wir dann raus aus dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, schreibt gerne zu den Themen eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen mit dem nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.
Alles klar, tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen. Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.